FSK auf 93,0 101.4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Zu Gast heute Andreas Speit, Autor und ich glaube allen schon gut bekannt.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Hi Andreas. Machen wir ein bisschen weiter so, das Mikrofon direkt. Und wir sind aus mal wieder schlechtem Anlass versammelt hier im Studio. Wir haben ja vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren hier zusammengesessen. Die Zeit ist nicht mehr genau fassbar. Ob ihre Geschwindigkeit und ihre Corona-Geprägtheit. Und wir haben damals dann mit Jean-Philippe Beck oder Beck. Herausgegebenen Buch Rechte Ego-Shooter gesprochen, von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Wir haben wieder so einen Fall in den USA, in Buffalo. Und darüber wollen wir heute sprechen, mit auch immer Bezügen auf das Buch, weil im Grunde genommen ist es alles prognostiziert gewesen.
Ja, das mag zynisch klingen, aber tatsächlich, als ich die Nachricht das erste Mal hörte, befürchtete ich, dass wirklich das zutrifft, was Expertinnen seit Jahren immer wieder mahnend formulieren, dass wir längst ein globales Netzwerk vor allem von jungen Männern haben, die aus Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und letztlich auch einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild jederzeit, wenn sie es selber wollen, wenn sie glauben, jetzt ist die Zeit, losgehen, um zu morden und wirklich nur mit dem Ziel, so viele Menschen wie möglich zu morden, die nicht in ihr Weltbild passen.
Und in Buffalo, ich habe gestern und heute dazu keine Nachrichten verfolgt, weil mir das zu viel war, aber nach dem Stand, ja doch, gestern habe ich einmal kurz NDR4 gehört. Es handelt sich um einen weißen, ziemlich jungen Täter, der extra angereist ist, in dem Wissen offenbar, dass er dort Schwarze trifft und tatsächlich trifft. Und das ist ihm gelungen.
Wir müssen natürlich noch sehr vorsichtig sein. Es gibt die ersten Erkenntnisse und es gibt von ihm einen Livestream, der über Switch gegangen ist. Das ist deshalb ganz interessant, weil hier sich nochmal manifestiert, was wir auch schon angemahnt haben. Und mit wir meine ich wirklich sehr viele Kolleginnen, die in den letzten Jahren zu dem Thema Terror, Incel und allgemein zum Rechtsextremismus gearbeitet haben, dass es quasi eine Gamifizierung des Terrors geben kann, dass man voneinander lernt. Und das ist hier offensichtlich auch der Fall. Er hat diesen Kanal gewählt, wenn die Indizien stimmen, die bisher so rumgeistern, nämlich tatsächlich aus der Erfahrung aus Halle, wo der Attentäter ja auch seinen Morden gestreamt hat, aber offensichtlich nicht so populär wahrgenommen worden ist. Und das hat dieser Täter, 18 Jahre alt, er hat auch selbst seinen Namen bekannt gegeben, hat sich in einem Manifest, Pamphlet ganz offen zu seiner gesamten in sich geschlossenen rechtsextremen Weltbildsicht dargestellt. Er stellt natürlich auch noch seine Waffen vor, welchen Helm er verwendet hat und. All das kennen wir leider aus vielen Attentätern zuvor. Und bei ihm wird dann nochmal wirklich die Radikalität deutlich. Er ist wohl über 300 Kilometer gefahren von seinem Wohnort, um in Buffalo, in einem Stadtteil dann, wo möglichst viele schwarze Menschen an dem Tag am Samstag einkaufen gehen, so viele Menschen wie möglich zu töten, die nicht in sein Weltbild passen. Es wird die Geschichte kolportiert, dass er auch einen Weißen in dem Supermarkt angeschossen hat und als er dann hingeht, um ihn mit einem Kopfschuss ganz zu töten, dann sagt, oh sorry. Da wird nochmal die ganze rassistische Konnotation seines Denkens deutlich, wenn diese Geschichte so stimmt. Ich befürchte, dass es keine erfundene Geschichte ist, weil wenn man sein Pamphlet liest, ist das wirklich voll bespickt mit all den Ressentiments, die wir sozusagen seit Jahren kennen. Es ist wieder die große Sorge vor dem vermeintlich großen Austausch der ureigenen Bevölkerung. Und er sei auch kein besonderer Kämpfer, aber er macht jetzt mal was. Das ist so seine Rhetorik. Er benennt auch ganz offen, dass er sich als Faschist versteht. Er sieht wirklich sein weißes Volk in Gefahr und da muss jetzt gehandelt werden. Das Pamphlet hat auch als Titelbild quasi die schwarze Sonne. Da sieht man auch wieder, wie international längst die Szene vernetzt ist. Die Schwarze Sonne ist eigentlich ein Mosaik aus der Wewelsburg bei Paderborn, der Heinrich Himmler, der SS-Reichsführer, dort eingelassen hat. Man weiß bis heute nicht genau, welche spirituellen Ideen er dort gehabt hat, aber Heinrich Himmler war esoterisch ausgerichtet. Und da sieht man eben wirklich, wie ja von Deutschland dann in die USA beispielsweise auch die Motive wandern. Und der Gedanke, wenn man das so nennen will, letztlich ist es eine Verschwörungserzählung. Der große Austausch kommt in dieser Formulierung aus Frankreich, aus der Neuen Rechten von René Camus, der ein Essay dazu geschrieben hat. In Deutsch ist es erschienen im Antaios Verlag, aus dem Milieu von Götz Kubitschek, der den Verlag halt führt. Also aus dem Herzen der Neuen Rechten, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Ja. Ich glaube, ich brauchte bloß hören oder lesen, weiß ich nicht mehr, dass dieser Täter in Buffalo das angekündigt hat, zusammen mit einer Internetveröffentlichung. Und ich habe gedacht, okay, das war der Nächste. Weil es irgendwie so vor 2 Jahren, 3 Jahren in Christchurch zum ähnlichen Zeitpunkt des Jahres gab es diesen ähnlichen Angriff. Dann gab es in München den Angriff, auch von einem Jugendlichen, glaube ich, 18 Jahre alt, wo auch ganz viele gestorben sind. Und es taucht immer dieses Ding auf, der Täter selbst. Einerseits filmt er die Tat mit einer Kamera, wohl auf den Kopf getragen oder so, Helmkamera. Andererseits taucht so ein Internetmanifest auf. Und die Erinnerung an Utøya, das Breivik-Ding, ist sofort da. Und du hast gleich zu Anfang heute gesagt, sie sind vernetzt. Alles deutet auch in diesem Fall darauf hin, diese Vernetzung. Und sie muss nicht mehr physisch stattfinden, sie findet einfach übers Internet statt. Man muss sich in dem Sinne noch nicht mal persönlich kennengelernt haben, sondern man lernt nur die Idee und die Tatbereitschaft oder die Tat dann kennen und weiß, dass man dazugehört. So ungefähr stelle ich mir dieses Weltbild vor bei den Leuten.
Ja, André Breivik ist tatsächlich der Erste, der sozusagen in dieser Reihe auftaucht. Wir haben natürlich vorher auch schon Attentate und längst wird auch im angelsächsischen Sprachraum viel mehr darüber diskutiert, ob man diese Schulamokläufe nicht bagatellisiert, indem man immer von Amokläufen redet, sondern dass man vielleicht doch nochmal gezielter auch rückblickend, auch wenn sie Jahre zurückliegen, nochmal anschauen sollte, was waren die Motive für den Amok? Ob da nicht in Wirklichkeit auch schon rechte Ressentiments beispielsweise eine Rolle gespielt haben. Ja. Bei André Breivik ist es ganz offensichtlich, er wollte so viele Menschen wie möglich 2011 töten. Er hat ja erst in der Hauptstadt eine Bombe gezündet, um Chaos zu stiften, aber hat er auch da gehofft, viele Menschen zu töten. Und ist dann zu der Insel gefahren, wo dort ein großes Jugendcamp stattgefunden hat von der sozialdemokratischen Jugend. Und er wollte ganz gezielt, wie er das sagte, den Nachwuchs töten, der für Multikulturalität verantwortlich ist. 77 Menschen starben. Und man muss sich das wirklich nochmal vor Augen halten. Er ist als Polizist getarnt auf die Insel gekommen. Hat auch schon gedacht, er wollte das filmen. Das soll technisch nicht funktioniert haben. Und hat dann wirklich aus nächster Nähe Jugendliche erschossen und soll dabei hämisch gelacht haben. Das Lachen der Täter. Und das sehen wir dann eben auch nochmal bei den Attentäter in Christchurch, der 51 Menschen umgebracht hat. Da hat es geklappt mit dem Livestream und es gibt auch die Referenz bei dem aktuellen Attentäter auf dem Gewehr, was er hatte, hat er auch eine Zahl draufgeschrieben, 14, aber dieses Bemalen des Gewehrs hat auch der Attentäter in Christchurch gemacht. Das 14 steht natürlich für die 14 Words, einem der bekanntesten Rechtsterroristen aus den USA. Wir müssen unser Volk und die weißen Rassen, unsere Kinder schützen, so sinngemäß übersetzt. Also da sind schon die ganzen Referenzen da und ich habe schon angedeutet, er hat offensichtlich diesen Kanal gewählt, der sonst wirklich nur für Gamings ist, aus der Erfahrung heraus, dass der Attentäter in Halle eben einen anderen Kanal gewählt hat und offensichtlich nicht so diese breite Resonanz bekommen hat. Also sie lernen voneinander, sie gucken voneinander und vor allem muss man ganz deutlich sagen, und das haben wir ja gerade in der Auseinandersetzung bei den Attentätern in München gehabt, das sind hochpolitische Taten. Und diese Personen sind zutiefst zutiefst in diesem ideologischen Geflecht global vernetzt. Sie beziehen sich in ihren Pamphleten mittlerweile aufeinander, in den Begriffen, in den Termini und natürlich auch in den Argumentationsketten. Und es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis in München das Attentat auch wirklich als politisches Attentat letztlich auch offiziell dann in Bayern akzeptiert worden ist. Bis heute ist noch nicht ausrecherchiert, auch nicht von den Ermittlungsbehörden, wie tief beispielsweise der Münchner Attentäter Kontakt in die USA gehabt hat. Mhm. Also auch da sehen wir schon diesen Kreislauf. Und wir haben ja, wenn ich es an der Stelle auch nochmal betonen darf, wir haben ja gerade auch ein vereitetes Attentat in Essen, wo auch ein sehr junger Mensch mit 13 Jahren, mit 16 Jahren, tatsächlich losziehen wollte und Rohrbomben an zwei Schulen legen wollte. Schülerinnen haben das mitbekommen und haben dann tatsächlich eben da den Tipp gegeben und dann ist eingeschritten worden. Aber auch da hat man genau dieses Phänomen wie in München gehabt, das ist sofort vom Innenminister Reul, dann beispielsweise darauf hingewiesen worden, dass wenn man sich das Pamphlet angucken würde, sei das ein Hilfeschrei eines jungen Mannes. Wieder die Tendenz der Relativierung, der Pathologisierung und wieder eben auch das Nicht-Ernst-Nehmen in dem Fall ganz konkret des rechten Terrors in der Bundesrepublik.
Ja, ja. Tatsächlich sollten wir uns noch einen Abschnitt auch freihalten, um den Essener Fall zu besprechen. Ich wollte vorher nochmal auf Buffalo in dem Sinne eingehen, dass dort ja, wie auch in anderen Fällen, die Tat angekündigt gewesen ist. Genau habe ich das jetzt nicht gelesen, aber es wurde in Nachrichtensendungen kolportiert, er hätte seine Tat mit diesem Manifest im Internet angekündigt, bevor er losgegangen ist.
Ja, das ist genau aber auch, wie es der Attentäter in Halle gemacht hat. Mhm. Es wird angekündigt auf entsprechenden Boards. Im Übrigen, wenn ich das richtig überblicke, man muss jetzt immer alles mit der Vorsicht sagen, dass noch lange nicht alles bekannt ist. Scheinen sie sich aber auf den ähnlichen Boards bewegt zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie da im direkten Kontakt gestanden haben müssen. Es können andere Zeiten gewesen sein, wann der eine da war und der andere da war. Aber tatsächlich ist das eben genau der Punkt. Sie wollen mit der Tat sichtbar werden. Sie wollen Helden werden. Und sie wollen natürlich dann auch in den Heldenhimmel dieser Community geraten. Und das ist ja auch genau, was beispielsweise mit Breivik und Terrain passiert ist. Die werden vergöttert in dieser Szene, weil sie die meisten Kills haben. Und da merkt man auch die ganze Zynik und das weiter aufstacheln. Ja. Man müsste da auch noch andere Personen nennen, die tatsächlich auch schon vorher in den USA Attentate verübt haben, vor allem gegen Frauen. Und das ist ja auch genau die besondere Kombination, die wir hier eigentlich schon immer wieder erleben, weswegen das Wort besonders schon eigentlich ungenau ist. Wir haben immer die knallharte Verbindung des Gedankens gegen den großen Austausch und verantwortlich sind die Juden. Gerade bei dem Attentäter in Buffalo ist das seitenweise zu lesen und Frauen. Und das ist eigentlich eine Verbindung, eine ideologische Verbindung, dass sozusagen von den Juden und den Frauen die Gefahr ausgehen würde, die wir schon aus der Romantik kennen. Schon in der Romantik, bei den Tischgesellschaften von Armin von Brentano beispielsweise, dass da wird dann auch in deren Tischgesellschaft, die unglaublich libertär dargestellt wird, weil man über die Stände damals hinweg in Dialog getreten ist, aber explizit wurde beschrieben, Juden und Frauen sind unerwünscht. Also da hat man auch schon diese Feindlichkeit als die inneren Feinde des Landes.
Wir haben auch in unserer letzten Sendung tatsächlich den Punkt etwas ausführlicher besprochen über das Inchel-Wesen, nenne ich das jetzt mal. Und ich glaube, das geht fast allen so, jeden Tag, wenn man einen Computer anmacht, liest man erstmal Geschichten darüber, welche Hass-Mails und Twitter-Notizen und so gegen mehr oder weniger prominente Frauen, die sich geäußert haben, mit einer eigenen politischen Position, einer gesellschaftlichen Position, wie viel Hass dort herrscht. Also speziell das Internet oder diese ganze Social-Media-Geschichte dazu führt, dass das, was du gerade schilderst über die Jahrhunderte, heute eine massenhafte Verbreitung in höchster Geschwindigkeit erfährt. So dass ich zum Beispiel dann immer wieder sehe, Frauen, aber auch Männer, schalten sich dann oder melden sich erstmal für ein paar Tage ab aus dem Internet und sagen so, das reicht jetzt erstmal, ich ertrage das nicht zurzeit oder im Moment.
Ich befürchte, dass wir auch gar nicht genau alles mitbekommen, sondern dass viele dann einfach verstummen, die so angefeindet werden. Einige wenige, und ich glaube wirklich, es sind viel mehr noch betroffen, weil wir immer bei diesen Themen Gewalt, Bedrohung von einer Dunkelzahl ausgehen müssen, weil viele Menschen dann zu Recht erstmal sich zurückziehen, um sich zu schützen, also erstmal ein bisschen konkret einfach gedanklich zu schützen, sagen, stopp, ich tue mir das nicht an, ein bisschen auch wirklich, um sich physisch zu schützen. Und einige, und da können wir dankbar sein, die dann erst recht nach vorne gehen. Und die beschreiben ja dann explizit das, was du benannt hast, diese enorme Vulgarität und die Radikalität, ja, die Vernichtungs- und Vergewaltigungslogiken, die dort zum Tragen kommen. Ich finde tatsächlich auch, dass wir diesen Aspekt des Antifeminismus oder gegen Gender, wir in den letzten Jahren als ein zentrales Element rechten Denkens und auch als zerstörendes Element von einer libertären Gesellschaft viel zu wenig berücksichtigt haben, weil offensichtlich hier eben auch nochmal die natürliche Ordnung hergestellt werden soll, ja, in dieser Logik, ja. Aha. Die Frauen sollen endlich wieder an den Platz, wo sie hingehören. Mhm. Und das ist nicht nur ein Back to the 50, sondern es ist tatsächlich eben auch eine ganz klare Rollenzuschreibung, wo deutlich wird, dass es darum geht, dass ein Patriarchat bitte sehr in keinster Weise angegriffen werden sollte. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass vor allem weiße Männer da so poltern und so lamentieren. Und in dem Kontext wird dann auch nochmal deutlich, dass das ein Thema ist, was sich eben nicht am rechten Spektrum bewegt, sondern das ist ein zentrales Thema mitten in der Gesellschaft, weswegen sie da ja auch so anschlussfähig sind. Wir haben dort eben Katholiken, christliche andere Fundamentalisten beispielsweise. Wir haben dort aber eben auch diesen ganzen antifeministischen Bereich, aber auch diese männerbündischen Ansätze bis hin zum konservativen Milieu und rechtsextremen Milieu. Mhm. Und das finden wir alles dann auch in den Stammtischen und den Hörsälen der Bundesrepublik.
Ja. Vielleicht eine kleine Fußnote nur. Wo du das gerade so ausführst, bin ich in Gedanken bei der NRW-Wahl von gestern und man kann sich ja wundern, dass mit einem Merz an der CDU-Spitze plötzlich so ein CDU-Ergebnis zustande kommt. Im Zuge dessen, was du da ausführst, wundert man sich schon wieder nicht. Ich vermute, dass die genaueren Wahlanalysen gerade auch was Stimmenthaltung angeht, ergeben werden. Und zwar deswegen, weil ich mich gleichzeitig daran erinnere, dass vor nicht langer Zeit eine Ministerpräsidentin, sozialdemokratische Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen sehr populär gewesen ist, dass viele Frauen die Wahl verweigert haben. Also es gibt ja eine große Stimmenthaltung bei dieser Wahl in NRW, die der CDU zugute gekommen ist und der AfD auch. Und gegen die SPD gewirkt hat im Übrigen, aber für Merz gewirkt hat.
Ja, Merz wird ja kolportiert quasi als rückwärtsgewandter Mann dargestellt und ich glaube, es trifft es auch ganz gut. Man hat das ja auch gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs feststellen können, welche Forderungen da auf den Tisch kamen. Da habe ich mich wirklich dran erinnert gefühlt an genau das Lamentieren aus dem neurechten und altrechten Spektrum. Die Männer, die Deutschen könnten sich nicht mehr verteidigen, sie sind nicht mannhaft, sie sind nicht wehrhaft. Und das ist natürlich die Rhetorik, die da ist. Und es ist im Umkehrschluss natürlich auch immer die Rhetorik aus diesem Milieu, dass die Frauen genau sowas aber auch möchten. Sie möchten eben, dass die Männer den Karren aus dem Dreck ziehen. Und das ist genau das Bild, was da auch wieder kolportiert wird. Aber ich glaube, wenn man sich das Gesamtwahlergebnis anschaut, sieht man dann eben auch, wie gespalten in der Frage die Gesellschaft ist. Ja. Die Grünen haben nicht ohne Grund so ein erfolgreiches Wahlergebnis gehabt. Ja. Was mich allerdings bei dieser Wahl auch ein bisschen ernüchtert hat, ist, wie schnell diese Wahl eigentlich die anderen Themen überlagert hat. Mhm. Das Attentat in Buffalo ist kaum in den Startzeiten. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt und habe dann mit Überraschung festgestellt, das findet sich so gut wie gar nicht mehr in den bundesdeutschen Medien. Also jetzt präsent, sage ich mal, dargestellt. Und genauso das scheiterte Attentat in Essen, wo beides, glaube ich, eben auch zentrale gesamtgesellschaftliche Phänomene sind, die eigentlich hätten breiter reflektiert werden sollen, weil eben USA ist nicht nur USA und Deutschland ist nicht nur Deutschland. Wir haben ja schon über die Verbindungen, Verknüpfungen gesprochen. darum ist es eben, auch wenn es ein Attentat irgendwo in den USA ist, jetzt böse gesagt, ist es eben auch immer noch ein Attentat, das hier eine Rolle spielt.
Ja.
Und das ist mir in den Medien bisher wenig präsentiert worden. Ich finde, bei Twitter hat man das nachvollziehen können, welche Dramatik da drin ist bei Veronika Kracher, die sehr ausführlich nochmal zu den Incels früher gearbeitet hat, noch weiter arbeitet. Und sie hat ja auch in unserem Sammelband einen Beitrag dazu geschrieben. Und ich finde, dass sie genau analytisch im Rahmen von Twitter, in Twitter-Kurzfolgen tatsächlich auch nochmal das Phänomen sehr gut skizziert hat.
Mhm. Dann verweisen wir nochmal ausdrücklich darauf, Veronika Kracher auf Twitter. Tatsächlich, gut, dass du das nochmal so erzählst. Ich habe ja einfach weggeschaltet. Ich wollte jetzt am Wochenende auch mal andere Sachen im Kopf haben. Und deswegen ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass das gar keine Rolle mehr spielt in den Nachrichten sozusagen oder in der Berichterstattung.
Ja, es hat mich tatsächlich auch überrascht, dass die Wahl offensichtlich dann alles überlagert hat in Deutschland, weil ich wirklich gehofft hatte, dass wir gerade beim rechten Terror vielleicht eine gestiegene Sensibilität auch in den Medien haben und genau diese Kombination von Gamifizierung und Globalisierung des Terrors und gerade bei jungen Männern und wirklich die enorme Dynamik und eigentlich auch das Wissen, dass das jederzeit immer wieder passieren kann, hatte ich eigentlich gedacht, dass aus diesen Logiken heraus auch die Berichterstattung sich, auch wenn die Wahlen wichtig sind und auch der Krieg in der Ukraine ist, wirklich da dann auch noch mehr wegen dieser bestimmten Bedrohungskombination, dass das vielleicht wirklich mehr hätte beachtet werden sollen.
Hoffen wir mal, dass wir da mit der heutigen Sendung einen Beitrag dazu leisten. Gibt ja Leute, die uns zuhören. Gehen wir nochmal zurück dorthin und fassen nochmal zusammen, was bekannt ist. So implizit haben wir das jetzt getan. 300 Kilometer angereist, vorher das Manifest verbreitet, offensichtlich problemlos schwer bewaffnet, mit Live-Bildkamera ausgestattet und dann gezielt schwarze Menschen getötet. Ganz gezielt ein nach dem nächsten sozusagen getötet.
Ja, wo die Waffe her ist, wird zumindest bisher berichtet, das war nicht schwierig, die war legal, er soll sie von seinen Eltern geschenkt bekommen haben, ist in den USA nicht ganz unüblich, allerdings ist es ein Schnellfeuergewehr gewesen, wo man natürlich auch schon denkt, naja, es scheint so zu sein, dass offensichtlich wohl auch im familiären Umfeld bestimmte Grundressentiments da sind. Wir wissen allerdings von ihm selber angegeben, dass er bei keiner rechtsextremen Organisation Mitglied ist, dass er sich entsprechende Seiten wohl angeguckt hätte, aber tatsächlich über die sozialen Medien überwiegend sich sozialisiert und politisiert und radikalisiert hätte. Das wäre dann auch genau der klassische, mittlerweile alte, neue Rechtsterrorist-Typ, wie wir ihn beschreiben, nämlich als rechten Ego-Shooter, der nicht mehr bei Kameradschaften sich bewegt hat, der nicht aus Parteien kommt, der nicht bei irgendwelchen Stammtischen da ist oder burschenschaftlichen Netzwerken, sondern wirklich in den sozialen Medien alles findet, um sein Weltbild zu bauen. Und hier sei nochmal dran erinnert, genau der Gedanke des großen Austausch, das ist wirklich global die große Verschwörungserzählungen, die eben auch in der Bundesrepublik bei der Identitären Bewegung, beim Antaios Verlag, bei der AfD dominant ist. Auch der Attentäter von Walter Lübcke hat aus den Gründen Walter Lübcke den Regierungspräsidenten erschossen. Bei ihm ist allerdings zu sagen, dass er einer der Typen ist, wo wir dann, wenn wir das so zuordnen würden, sagen würden, der kommt sozusagen aus dem klassischen rechten Terrorbereich. Er war vorher schon aktiv bei Blood and Honor und Combat 18, also klassische militante rechtsextreme Strukturen, ist darüber radikalisiert und sozialisiert, verschwand ein bisschen unter einem Radar, weil er sich beruflich umorientiert hat offensichtlich und Familie gegründet hat. Aber dann eben weiter sozusagen gedanklich sich nicht groß geändert hat und dann ja auch wieder Kontakt gesucht hatte. Der Attentäter in Hanau sei nicht vergessen. Da fällt natürlich auf, dass der wesentlich älter ist, aber eigentlich die gleiche Sozialisation in dem Sinne hat, dass er wirklich über die sozialen Medien dann auch sich radikalisiert hat und auch ja ein ausführliches Pamphlet hinterlassen hat, wo wir wieder die Kombination haben, dass Frauen verantwortlich sind und jüdische Menschen verantwortlich sind, wobei bei ihm dieser radikale Antifeminismus eine andere Dimension hat. Er kippt das um, dass eigentlich ihm, wie er das beschreibt, wirklich nur die hübschen Frauen zugestanden hätten und die hätte er so nicht getroffen, die seinem Niveau entsprochen hätten. Und gleichzeitig fabuliert er dann darum, dass er aber vor Verfassungsschutz beobachtet werden könnte und das will er dann keiner Frau zumuten. Aber es hat natürlich auch eben die bestimmte Zuschreibung von Rollen und Bildern, die dort vonstatten gehen. Das ist bei den anderen Attentätern anders. Dort werden die Frauen wegen ihrer Emanzipation, ihrer selbstbestimmten Sexualität massiv angegriffen, quasi als Volksfeinde in deren Logik dann ausgemacht, die eben damit zu führen, dass eben ja dadurch Zuwanderung mit ermöglicht würde. Und ich weiß, ich habe das jetzt auch bei Twitter nochmal wieder selbst erleben dürfen, viele beschweren sich darüber, dass wir genau deren Gedankengebilde immer nochmal so publizieren, nochmal bekannt geben. Mhm. Ich bin da auch sehr zurückhaltend. Gleichzeitig denke ich, aber wir müssen es erklären und darlegen, ohne dass wir das jetzt damit weiter popularisieren wollen. Aber tatsächlich denke ich, man muss die Sachen auch benennen, wie sie benannt zu sein sind.
Ja. Ja, man kommt in diese absurde Welt nicht rein, ohne sich damit auseinandergesetzt zu haben, um sie dann eben auch bekämpfen zu können. So.
Also ich glaube, dass es enorm schwierig ist, weil man natürlich auch dann eine Gefahr läuft, was ich eben andeutete, dass wir das weiter popularisieren. Aber vielleicht haben jetzt auch einige beim Zuhören gemerkt, wir nennen die Namen schon nicht mehr. Da bin ich auch zurückhaltend. Ich erinnere aber daran, dass es früher eine andere Diskussion gab. Da war die Diskussion, wir nennen die Namen der Täter, ja, damit sie benannt werden. Ja. Heute besteht die Sorge, dass mit der Namensnennung man weiter an der Glorifizierung arbeitet. Ich finde das einen offenen Diskurs, kann beide Positionen nachvollziehen, denke aber auch, dass wir uns inhaltlich und damit auch mit den Argumentationen als auch mit den Biografien sehr genau auseinandersetzen müssen und da dann dementsprechend auch vielleicht Sprachregelungen finden, die zumindest dazu führen, dass sie eben nicht glorifiziert und idealisiert werden. Aber wir müssen, glaube ich, beides deutlich benennen.
Fassen wir nochmal kurz zusammen. Great Reset, der große Austausch. Das ist die offenbar Klammer weltweit, die an sich ja auch nicht Neues, aber so explizit durch die neue Rechte formuliert wird, mit der diese Leute sich dann über die sozialen Medien organisieren. Wie gesagt, nicht unbedingt notwendigerweise physisch organisieren, sondern virtuell sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist auch die neue Herausforderung sowohl bei der Recherche als auch letztlich für die Sicherheitsbehörden, wie man sozusagen dieses Phänomen dann erfassen kann. Und ich glaube, dass wir da wahrscheinlich immer diesen Unsicherheitsfaktor haben werden, weil eine Totalüberwachung wäre letztlich auch das totale Ende des offenen Diskurs. Und es wäre natürlich auch nicht das, wofür tatsächlich viele Kolleginnen ja beispielsweise auch stehen. Also wir warnen ja dringend davor, solche Phänomene nur als sicherheitspolitisches Phänomen wahrzunehmen, genauso wie wir davor warnen, solche Phänomene als ein pathologisches Phänomen wahrzunehmen. Daran sei nochmal erinnert, dass immer wieder ganz schön oft dann auf psychische Störungen hingewiesen wird, gerade bei dem Attentäter in München. Wir haben das gleiche Phänomen bei den Attentätern in Hanau gehabt und wir haben das gleiche Phänomen wieder in Essen. Das ist immer da, letztlich, ob das intendiert ist, sei dahingestellt, letztlich ist es eine Entpolitisierung einer politischen Tat, weil selbst bei psychischen Störungen oder psychologischen Auffälligkeiten ist ja immer noch die Frage dann im Raum, warum kommt denn dann auf die Idee, diese Menschen zu ermorden? Das deutet doch schon an, dass dort auch ein rechtes Gedankengebilde mit dabei sein muss. Er könnte ja sonst dann tatsächlich auch andere Attentate verüben. Und wenn ich eher sage, liegt es auch wirklich daran, dass wir eigentlich bis auf eine Frau, Beate Zschäpe beispielsweise beim NSU-Trio, als auch die eine Frau, die in Bayern verurteilt worden ist, wir wirklich eine enorme Dominanz von Männern in dem Fall haben, weswegen ich da ein bisschen zurückhaltend bin, dann von Täterinnen zu sprechen, weil hier wirklich im Vergleich der Zahlen tatsächlich eben das ein männerdominierter Ansatz ist und vor allem ist die grundsätzliche Ansatz von gegen den großen Austausch, ja auch ein patriarchal gedachtes Phänomen, dass eben fremde Männer kommen, das Land und die Frauen besetzen und besitzen.
Sag mal, ich habe noch drei Punkte im Kopf und wir müssen uns mal entscheiden, weil du hast gerade einen, den ich eigentlich erst später ansetzen wollte, nämlich wie stellt sich Antifa-Arbeit um angesichts dieser Entwicklungen im Kopf, und eigentlich wäre logisch, wenn wir den jetzt fortsetzen. Ich wollte aber noch auf jeden Fall essen. Vielleicht, keine Ahnung, überlasse ich dir die Entscheidung.
Ja, vielleicht darf man kurz redaktionell anmerken, dass wir beide keine großen Vorabsprachen treffen, sondern wirklich uns hinsetzen und gedanklich uns austauschen und dementsprechend dann auch mal die Fäden so laufen und mal so laufen.
Ja.
Das ist vielleicht so ein bisschen auch das Konzept, was ich sehr angenehm finde. In Essen ist tatsächlich die Dramatik, dass hier offensichtlich ein 16-Jähriger versucht hat, an zwei Schulen Rohrbomben zu platzieren. Das Material war da, das Pamphlet ist formuliert gewesen, aber er hat wohl die Tat indirekt, direkt, das ist noch ein bisschen unklar, angekündigt gegenüber Mitschülerinnen, und die haben dann quasi den Hinweis gegeben, dass vor einer geplanten Tat sozusagen die Sicherheitsbehörden ja dann einschreiten konnten und dann entsprechend 16 Rohrbomben fanden und entsprechend das andere NS-Material, das er Adolf Hitler verherrlicht, das er wieder taucht es auf, gegen den großen Austausch ist und. Und umso überraschender war es ja, dass dann der Innenminister Reul sich dann hinstellt und sagt, er spricht von einem Hilferuf. Ich muss zugeben, ich war dann auch ein bisschen irritiert und dachte mir, ja, ich glaube, ich habe es getwittert, tatsächlich dann auch zu sagen, ja, vielleicht ist er Ärztefan und nur ein Schrei nach, ein Schrei nach Liebe.
Ich glaube, das habe ich gelesen, ja.
Aber dann hat er die Pointe nicht verstanden, ja. Aber es hat mich wirklich daran erinnert. Und es gibt eben diese latente Tendenz in der Bundesrepublik, rechten Terror einfach nicht als rechten Terror gelten zu lassen. Man denkt immer, wir sind da schon weiter, aber gerade Essen offenbart dann auch wieder, ja, nicht überall, und es scheint auch manchmal wieder rückläufig zu sein, aber die Zahlen haben es ja angegeben, wir haben einen enormen Anstieg von rechter Gewalt in der Bundesrepublik, im Übrigen auch Auffälligkeiten bei Bundeswehr und Sicherheitsbehörden, was gerade in den letzten Tagen alles bekannt geworden ist, was ja das manifestiert eigentlich, welche Bedrohungsszenarien wir eigentlich haben und wie weit es vernetzt ist, und umso vorsichtig, sage ich es jetzt nochmal, war ich wirklich dann so verwundert, dass dann als erstes gleich wieder diese Relativierung gekommen ist. Hajo Funke hat jetzt gerade vor kurzem nochmal im Kontext der Zahlen bei der Polizei und Sicherheitsbehörden darauf hingewiesen, dass wir ja offensichtlich auch, wie er das nennt, ein Moosgeflecht haben könnten in den Strukturen, die sozusagen unterirdisch in Häkchen miteinander in Kontakt stehen. Bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Verschwörungserzählung, ja, sondern es ist einfach eine systemische, strukturelle Analyse, wie Netzwerke entstehen können. Und ich glaube, da hat er gar nicht sprachlich so Unrecht, wenn er mit diesem Bild, weil Moos heißt auch so ein Geflecht, was so auswächst, was man gar nicht so in Kontrolle hat, aber man befruchtet sich ein Häkchen gegenseitig, oder besser formuliert, man hetzt sich gegenseitig auf. Und das ist ja genau dieses globale Phänomen, die hetzen sich gegenseitig auf, und man weiß dann eben nicht, wann wer wo sich ermutigt fühlt, jetzt zuzuschlagen, um dann wieder Vorbild für die nächsten Attentäter zu werden.
Wissen wir inzwischen mehr noch über Essen, über sozusagen manifeste, auch physische Vernetzungen beispielsweise des Täters?
Nein, mir sind bisher tatsächlich jetzt nur die Beziehungen in den sozialen Medien ist darauf hingewiesen worden. Ich habe aber auch den Eindruck, bei aller Vorsicht, dass hier auch noch gar nicht so viel aus den Ermittlungen durchgesickert ist, wo man sagen könnte, dieses oder jenes. Die Bild-Zeitung hat tatsächlich Material veröffentlicht, was ihm zugeschrieben worden ist, aber da war nicht erkennbar, dass wir dort sagen können, ach guck mal, er hat beispielsweise hier ein Flugblatt oder ein Screenshot vom dritten Weg oder von der NPD beispielsweise gehabt oder von der identitären Bewegung. Mhm. Das ist mir bisher nicht bekannt, das heißt aber auch nur bisher nicht bekannt.
Ja, ich frage deswegen, weil das ja eine Gegend ist, in der durchaus immer noch aktive Kameradschaften am Start sind und da dann möglicherweise auch Verbindungen existieren. Ich habe auch mal geguckt auf die Geschichte des Stadtteils, weil ich sehen wollte oder versuchen wollte, so ein bisschen herauszukriegen, aus welchem Milieu stammt er möglicherweise. Scheint aber eher ein klassischer Arbeiterstadtteil zu sein und dann auch die Schulen konnte ich nicht so ganz genau zuordnen, aber eher Gesamtschulen bzw. Stadtteilschulen.
Ja, Gymnasium, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber auf alle Fälle wurde auch, ist es mir zumindest gleich in Erinnerung geblieben, genau in dem Kontrapunkt zu den anderen Attentätern, dass er offensichtlich soziale Kontakte hatte an der Schule, sonst hätten die das nicht erfahren. Und es hieß, er sei ein guter Schüler. Mhm. Wo man jetzt schon merkt, das sind so zwei Merkmale, die wir jetzt bei den anderen, wurde das nicht so betont. Mhm. Gut, weil sie auch ein bisschen älter waren, wo die Schule dann natürlich nicht so präsent ist. Mhm. Bei Brandon Tarrant denke ich jetzt gerade daran und bei Breivik sowieso. Aber bei beiden wurde ja zum Beispiel schon betont, dass sie eigentlich eher einzeln wären. Und ich hoffe ja und ich hatte auch den Eindruck, das ist auch mittlerweile schon dann wahrgenommen worden, dass eben, ich betone es jetzt nur noch mal, zwar einer eben schießt, aber er ist halt eingebettet in eine Hass-Community. Ja. Und das wird auch mittlerweile, auch bei Sicherheitskräften, mittlerweile auch in dem Sinn zwar als Einzeltat bewertet, aber das heißt nicht, dass sie das andere nicht mehr sehen. Da kann man auch sagen, da hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre etwas bewegt. Wenn Sie von Einzeltäter sprechen, meinen Sie das auf die Tat direkt bezogen. Aber das heißt nicht, dass beispielsweise andere Aspekte dann der Vernetzung in den sozialen Medien nicht auch berücksichtigt werden. Obwohl wir gleich wieder sagen müssen, in München bei einem Attentat hat das genau nicht funktioniert. Ja, da ist eben nicht ausermittelt worden, wo er dann wie sich in den sozialen Medien bewegt hat. Und selbst bei dem Attentat in Halle hatten wir damals die als Autorinnen-Team bei dem Buch den Eindruck, als der Prozess eröffnet worden ist und dann so zugänglich wurde, wie die Staatsanwaltschaft argumentiert, da hatten wir auch das Gefühl, dass offensichtlich da auch nicht sehr intensiv in den sozialen Medien geguckt worden ist, wo hat er sich bewegt.
Ja.
Ich sag's mal überspitzt, wir hatten den Eindruck, wir haben mehr Material, als die Staatsanwaltschaft genutzt hat.
Ja. Ja, damit sind wir eigentlich tatsächlich gut an den Punkt angekommen. Wie kann Antifa sich auf diese Situation, auf diese Veränderung, ich sag mal, virtuelle im Gegensatz zu physischen Verbindungen genau und genauer einstellen. Denn die Frage, ob wir uns auf Sicherheitsbehörden verlassen können, ist mehrfach ja mit Nein beantwortet.
Ja, ich durfte ja auch für die Taz 5 Jahre aus dem NSU-Prozess berichten und das hat natürlich auch dazu geführt, dass nochmal deutlich geworden ist, dass bei den Sicherheitsbehörden wir sehr zurückhaltend sein sollten, inwieweit wir der Meinung sind, dass die eingeschaltet werden sollten. Ich kann es nur nochmal betonen, weil wir es heute, glaube ich, auch öfter schon sagten, aber ich betone es gerne noch erneut. Wir haben halt das Phänomen, dass gern dann das weggeschoben wird, ja. Aber rechter Terror ist eben auch ein gesellschaftliches Phänomen und es kann nur gesamtgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich angegangen werden und eben nicht mit Polizeimaßnahmen oder Verfassungsschutzmaßnahmen. Das ist ja quasi dann, wenn es eigentlich schon alles zu spät ist. Und da glaube ich aber, dass gerade antifaschistische Initiativen in den letzten Jahren immer wieder enorm wichtige Impulse gesetzt haben durch ihre Recherchen oder auch durch das Archivieren von Material. Gerade im NSU-Verfahren ist das ganz, ganz deutlich geworden. Ohne die Archive, die mit antifaschistischen Initiativen mit Material in Häkchen bestückt worden sind, hätten wir beispielsweise im NSU-Verfahren überhaupt gar keine Bilder aus den ersten Jahren der drei Haupttäterinnen gehabt. Das war ganz offensichtlich, weil damals auch beispielsweise die großen Medien das Thema auch gar nicht so spannend fanden, als die sich sozialisiert haben. Antifaschistische Strategien, das ist tatsächlich nicht mein Arbeitsfeld. Da bin ich dann ein Journalist mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus, wo ich da dann aber schon sehe, dass wir eben einerseits, was ich sagte, zivilgesellschaftlich herausgefordert sind und in den Recherchen als Journalistinnen natürlich auch in neuen Varianten herausgefordert sind. Da habe ich aber den Eindruck, dass gerade in den Medien immer wieder in den letzten Jahren auch Personen sich so professionalisiert haben, dass beispielsweise dann auch adäquat schnell berichtet werden kann. Also ich hatte sehr, sehr, sehr schnell beispielsweise das Pamphlet des Attentäters aus Buffalo zugeschickt bekommen, wo man sofort gemerkt hat, oh, da wussten die sofort, in welche Richtung muss man schauen, wo kann man das finden. Da merkt man eben auch, dass die Qualität auf der Ebene sich tatsächlich auch dieser globalen Herausforderung gestellt hat und dementsprechend auch funktioniert.
Ja, hört sich erstmal gut an, sag ich mal. Es führt keinen Weg daran vorbei, viel Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen, würde ich mal sagen.
Ja, es führt kein Weg vorbei, vor dem Bildschirm zu sein, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Recherchen vor Ort auch von zentraler Bedeutung sind. Das ist natürlich jetzt in dem Fall mit Buffalo ein anderes Phänomen, aber wenn wir jetzt einfach in Deutschland bleiben, ist wirklich auch immer noch die journalistische Herausforderung, genau dann in dem rechten Milieu präsent zu sein, wo sie denken, dass wir nicht präsent sind, weil es immer noch ein Unterschied ist, das Bild, das sie inszenieren nach außen und wie sie nach innen verfasst sind. Es ist ja nicht ohne Grund einerseits, dass dann eben auch beispielsweise Veranstaltungen, Parteitage, sie gerne die Presse raus haben wollen. Und gleichzeitig ist es ja auch nicht überraschend, wenn man sich dann anschaut, wie massiv die Anfeindungen gestiegen sind gegenüber Journalistinnen bei Kundgebungen und Aufmärschen, weil sie eben wissen, dass eine kritische Berichterstattung ihnen auch wirklich die Arbeit erschwert. Und das ist nicht ohne Grund, dass dann eben auch viele Kolleginnen massiv angefeindet werden, weil die Berichte eben keine PR sind, sondern eben sie kritisch einordnen und Kritik mögen sie nicht gerne. Und wenn sie dann noch Journalistinnen formulieren, Frauen formulieren, ist das natürlich nochmal eine Bestärkung ihrer Feindbildargumentation.
Bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir eingefallen ein Beispiel vom 1. Mai, das liegt ja zwei Wochen zurück, oder ja, zwei Wochen, ne? Wo Nazis auf Züge, in denen Antifas gesessen haben, in Sachsen Steine geschmissen haben und Minuten später quasi über das Internet, obwohl sie vermummt waren, Namen und Adressen der Nazis schon benannt wurden. Also sprich über die Kombination von am Ort gewesen und mitgekriegt, was geschehen. Und dann durchrecherchiert schon festgestellt, wer die Täter waren.
Ja, da sieht man eben erfreulicherweise auch, wie professionell auch im antifaschistischen Bereich mit solchen Übergriffen umgegangen wird. Nämlich einerseits eine Kombination des Dokumentierens und gleichzeitig eben aber auch das Auswerten können von Bildmaterial. Und da, glaube ich, haben auch bundesweite Netzwerke, auch wie Zeitungsprojekte, eine große Rolle inne. Ich glaube, dass da auch die über mittlerweile 30-jährige Arbeit des rechten Randes beispielsweise auch zum Tragen kommt, aber gleichzeitig eben auch das AIDA-Archiv beispielsweise in Berlin, wo man einfach sieht, dass kontinuierliches Auseinandersetzen mit diesem gesellschaftlichen Phänomen auch dazu führt, dass man dieses gesellschaftliche Phänomen erfassen kann und in dem Fall eigentlich aus der Bedrohung eine Umkehrung machen kann, weil jetzt wirklich die Täter dann auch benannt werden können und hoffentlich, das liegt dann aber am Staat, dann auch bitte sehr strafrechtlich zugeführt werden können. Ja. Dass das nicht so einfach ist, obwohl es Bildmaterial gibt, obwohl es Namen gibt, sehen wir ja in Fretterode in dem Prozess, wo Journalisten massiv angegriffen worden sind. Das ist eigentlich alles dokumentiert und man fragt sich immer noch, warum der Prozess noch weiterläuft, beziehungsweise erst so spät begann. Der Anwalt der Angegriffenen hat jetzt sogar nochmal nachgelegt, völlig zu Recht, weil er die Sorge hatte, dass in diesem hochpolitischen Prozess der politische Kontext der Täter ausgeblendet worden ist. Und kurz vor Beweisnahmeschluss, so habe ich es in Erinnerung, hat er eine lange Dokumentation dem Gericht vorgelegt, damit im Urteil eben auch der politische Kontext berücksichtigt wird und nicht geguckt wird, wie alt sind sie, waren sie vielleicht betrunken oder waren sie aufgebracht und dann wird das irgendeine Bagatelle, sondern es ist ein hochpolitischer Anschlag auf Journalistinnen gewesen. Und das, glaube ich, möchte er da nochmal dokumentiert wissen. Da kann ich die Prozessverzögerung verstehen, aber dass es so lange gedauert hat, dass dieser Prozess überhaupt begonnen hat, obwohl eigentlich die Täter sichtbar waren mit Bild, war wirklich auch ein Zeichen, dass man eben bei den Sicherheitsbehörden nie so wirklich weiß, wie engagiert dieses Phänomen angegangen wird.
Die Angriffe auf Journalistinnen sind für mich jetzt der Punkt zum dritten der vorhin genannten drei Punkte nochmal überzugehen. Und zwar habe ich mir nochmal das andere Buch von dir, ich weiß nicht, ob das mit jemand zusammen herausgegeben worden ist, nämlich zu ich weigere mich ja immer das Wort Denker da hinten dran zu setzen. Mir nochmal schnell angeguckt, weil mir nochmal in Erinnerung war, wie sehr gleitend manche linke Übergänge in rechtes Milieu sind, wenn sich der entsprechende Zeitpunkt ergibt. Also wir haben immer als warnendes Beispiel aus den letzten Jahrzehnten Elsässer vor Augen. Und in diesem Fall gibt es einen Anselm Lenz, der die wohl ihm ansonsten fehlende Berühmtheit versucht damit zu erringen, dass er hier, was weiß ich, was alles wird hat und verschwört. Der, wie heißt denn diese Zeitung, die da...
Demokratischer Widerstand,
ja, meinst du? Ja, und mit bestimmten Kundgebungen mit einer der ersten gewesen ist, der diese sogenannte Querdenker-Geschichte überhaupt ins Rollen gebracht hat. Hier in Hamburg war das auf dem Rathausplatz zu sehen, dass plötzlich eine Gemengelage entstand im Mai des ersten Corona-Jahres, wo man nur durch Staunen sozusagen und erschüttert vor, wie dumm ist diese Welt, so durchgehen konnte und sich nur noch gewundert hat, wer da alles so zusammenkommt. So um die 1000 Leute und als Einflügel die Identitären und Kameradschaftsleute und auf der anderen Seite Hippies aus St. Pauli, um mal das Spektrum so in der ganzen Breite aufzumachen. Aber sich dann super einig waren in den Rufen, wir sind das Volk und das Absingen der Nationalhymne. Ich war damals wirklich so, wow, da tut sich ja was, da ist ja was zu sehen. So. Und Anselm Lenz galt ja hier in Hamburg für Insider. Ich habe ihn erst namentlich durch diese Geschichten kennengelernt, galt ja hier als hausgemachter Linker in Hamburg.
Vielleicht darf ich voranstellen, dass wir auch hier leider eben dramatische Zahlen haben. Wir haben mittlerweile über 1000 Übergriffe und Angriffe aus diesem Spektrum. Und man muss hier ganz deutlich sagen, man denkt ja vielleicht an die Demonstrationen und automatisch an Polizistinnen, die angegriffen worden sind und Journalistinnen, die angegriffen worden sind. Nee, der überwiegende Fall scheint zu sein, dass die Angriffe auf Menschen erfolgt sind, die in irgendeiner Weise in ihrem Berufsalltag zur Durchsetzung der jeweiligen Pandemie-Maßnahmen verpflichtet waren. Also ich denke einfach an Verkäufer, an Bahnmitarbeiterinnen beispielsweise.
Der Mord an den Tankstellen.
Und der Mord, genau, der eben auch mal mir schon wieder fast in Vergessenheit gerät. Wir haben eigentlich schon, man kann es nicht anders sagen, den ersten Toten in Idar-Oberstein, wo ein 50-Jähriger einen Studenten in der Tankstelle erschießt, weil er ihm kein Bier verkauft, weil er keine Maske trägt. Da läuft mittlerweile der Prozess. Im Rahmen des Prozesses ist nochmal deutlich geworden, dass er ein politisches Zeichen setzen wollte. Und Chatverläufe sind bekannt geworden, wo ganz eindeutig klar ist, dass auch er wieder Kontakt in die USA hat. Gut über Verwandtschaften, aber diese Verwandtschaft würde man schon fast eher so dem rechten Milieu zuordnen, mit den entsprechenden entsprechenden kombinierten Verschwörungserzählungen zu Covid-19. Ja, wir haben tatsächlich bei dieser Bewegung, und es ist eine Bewegung, das Phänomen, dass dort Menschen mit aktiv sind, die eine linke Vita haben oder habituell dem linken Milieu zuzuordnen sind. Wir hatten ja schon 2020 eine der ersten Studien um Oliver Nachtwey und Co., die eben nur Protestierende gefragt haben in den Telegram-Kanälen und auf der Straße. Und da ist ja schon rausgekommen, dass über 20% die Grünen gewählt haben bei der vorletzten Bundestagswahl und über 10%, fast 20% die Linke. Und sie damals gefragt worden sind, wen würden sie dann wählen? Und knapp 27%, wenn ich mich richtig erinnere, sagten AfD und 18 die Basis. Die Basis ist eine Partei aus diesem Spektrum. Einer ihrer Bundestagskandidaten ist jetzt gerade angeklagt wegen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Entschuldigung, Volksverhetzung. Und da hat man sich natürlich auch gefragt, was ist da los? Und die These, die ich teile, weil ich habe auch ähnliche Erfahrungen auf den Demonstrationen gemacht von denen, da laufen Leute mit Klangschalen rum, andere mit der Yogamatte, andere irgendwie anders spirituell beseelt. Und gleichzeitig hat man dann, hatten wir auch in Hamburg die Situation, dass ja bekannte Rechtsextremisten dort mit aufgelaufen sind. Ich befürchte tatsächlich, dass hier mehrere Ebenen zusammengreifen. Und die eine Ebene ist schlicht und einfach, die sind wie wir gegen die staatliche Maßnahmen und das reicht uns. Das ist noch so ideenkritisch gesehen noch die harmloseste Variante. Ja. Das kann sich weiter radikalisieren. Wir sind mit denen zusammen, weil wir im Widerstand sind gegen, und das nimmt das dritte Element, weil dieser Staat ist nicht legitim. Für die eine ist es eine Diktatur und die andere denken sowieso, wir haben kein Grundgesetz quasi, deswegen würde irgendein Reich noch bestehen. Also wir haben viele Reichsbewegte ja auch da. Da sieht man schon zwei, drei so Versatzstücke. Und wenn wir noch tiefer gehen, befürchte ich eigentlich, dass dort eine unreflektierte, antimoderne Denkweise zum Tragen kommt, weil sie alle nämlich diese ursprüngliche Sehnsucht nach einer vermeintlich harmonischen Gemeinschaft haben, die eben nicht durch diese kalte Ratio, Logik und Aufklärung zerstört ist. Und das ist von Anbeginn schon immer ein kritisches Feld gewesen, wo linke und rechte Argumentationen differenzierten, ambivalent waren. Und ich befürchte, bis heute haben wir uns da so ideengeschichtlich nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Und das würde die Überraschung erklären, wo wir dann alle ein bisschen geguckt haben oder viele überrascht waren, dass wirklich bei den Demonstrationen Reißfahnen neben Regenbogenfahnen im Wind stehen konnten. Ich gebe offen zu, ich war über die Überraschung überrascht. Das konnte man wissen.
Ja, es war eine Frage des Zeitpunkts und des Anlasses, ne? Auf eine Weise. Also, dass diese jeweiligen Spektren alle ihr romantisches und antimodernes Konzept sozusagen im Background haben, das war schon klar. Aber eine Frage des Zeitpunktes und des Anlasses, des Gegenstandes ihres Zusammenkommens, das stand so ein bisschen im Raum, ne?
Ja, das sollte jetzt nicht so klingen von, na, das war ja zu erwarten und ganz klar, zack, so läuft das. Nee, natürlich nicht. Ich glaube sogar, dass es eine ganz spezielle Kombination gewesen ist, nämlich in ihrer Form. Wir haben eigentlich in der Bundesrepublik mit aller Vorsicht formuliert, noch nie so einen entsicherten Zustand gehabt, wie wir ihn sonst in dieser abgesicherten BRD kannten. Die Wiedervereinigung hat vieles erschüttert, aber vor allem Ostdeutschland, aber Westdeutschland nicht so. Da muss man auch ehrlich sein. Und da habe ich eher den Eindruck, und die Pandemie greift jetzt wirklich ins tiefste Alltägliche der Menschen ein. Und das haben wir eben nach 45 in so einer Form noch nicht gehabt. Das ist so eine tiefe Erschütterung, bis, wie gesagt, ins privateste, kleinste. Und dann genau auch die aufkommende Kritik zu Recht, so wie wir in dem im globalen Norden leben, können wir eigentlich nicht weiter leben, damit zerstören wir den Planeten. Also wir hatten auch diese Sorge in der Kombination, wie wir sie bei der ersten Lebensreformbewegung kennen, wo man auch schon gegen die Urbanisierung und Industrialisierung auf die quasi protestiert hat, im Übrigen damals auch die Mittelschicht. Und gleichzeitig geht da immer dann eben diese große Gefahr einher nach dieser Sehnsucht nach irgendwas Ursprünglichem. Und ich glaube, das ist in ihrer Dramatik, dieser Denklogik, das hat man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Das meine ich eher damit.
Ja, an der Stelle die Wissenschaftsfeindlichkeit, ne, die dann plötzlich in ihrer Massivität zutage tritt und auch übergreifend über die verschiedenen Spektren so, ne?
Ja, man kann das vielleicht nochmal auch philosophisch ein bisschen zuspitzen. Ich befürchte, dass es einen Mangel an Trennung gegeben hat. Man trennt eben nicht das philosophische Konzept des Materialismus, wir können die Welt erkennen und verändern, und trennt es eben in der Kritik nicht mit dem ökonomischen Konzept des Materialismus, die Welt zu vermarkten und zu verwerten. Wenn ich beides zusammen sozusagen fundamental ablehne, kann ich in eine antimoderne Kritik kommen, kann ich in eine Wissenschaftskritik geraten, aber in eine Wissenschaftsfeindlichkeit, kann in neue Verschwörungserzählungen geraten. Georg Lukács hat das in der Zerstörung der Vernunft schon sehr, sehr früh analysiert. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der zentrale Topos, wo dann eben auch die Schwierigkeiten beginnen. Und da kann ich das auch nur noch mal vorsichtig sagen. Da glaube ich, ähnlich mit dem radikalen Antifeminismus und Kritik an Gender, das sind, glaube ich, zwei ganz große Baustellen, die in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und auch mit dem Rechtsterror, um da noch mal wieder auch darauf hinzuweisen, das hängt enger zusammen, als man vielleicht manches Mal so denkt. Und gerade diese inneren ideologischen Geflechte und philosophischen Geflechte, glaube ich, sind manches Mal dann doch zu wenig in Medien und Politik präsent.
Jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken. Ja, wir haben doch durchaus noch 3 Minuten. machen aber kein neues Fass auf. Klangschale und so, das hätte mich jetzt nochmal herausgefordert, einfach weil ich dieses Bild, was ich mir da vor, wie lange ist das jetzt her, 2 Jahre, wann hat die Pandemie begonnen? 2020.
Entschuldigung, dass ich schmunzel, weil ein bitteres Thema, mir fällt nur ein, bei der Release-Party von Tokotronic wusste jemand auch nicht mehr so ganz, in welchem Jahr er ist, und das war sehr charmant.
In einem Lied von Tokotronic?
Bei der Präsentation ihrer neuen Nie wieder Krieg.
Okay. Ja. ein paar Schlussworte von dir, Andreas.
Naja, ich fasse es für mich nochmal kurz zusammen und damit natürlich auch für dich und für euch. Ich befürchte, dass wir wirklich mit Buffalo wieder bestätigt bekommen haben, dass wir jederzeit mit solchen rechten Ego-Shootern rechnen müssen, und das ist ein globales, ein internationales Phänomen, und es ist eben auch ein Phänomen, das in Deutschland zum Tragen kommt. Und ich glaube, deswegen ist es umso dringender geboten, dieses Phänomen auch in seiner Tiefe zu analysieren. Und auch das betone ich nochmal, ohne dass man die psychologischen Auffälligkeiten, die pathologischen Auffälligkeiten ignoriert. Aber ich warne wirklich davor, politische Phänomene eben ja durch diese Hinweise zu entpolitisieren. Das sind Taten, es sind rechte Ego-Shooter, das sind keine Einzeltäter, sie sind eingebettet in eine Hass-Community, und dieser müssen wir uns gesamtgesellschaftlich global stellen.
Ja. Buffalo, ebenso wie damals Breivik, Norwegen, scheint weit weg. Essen ist der Verweis, dass das eben nicht der Fall ist, und Halle und Hanau und München haben stattgefunden. Andreas, vielen Dank.
Ich danke, vielen Dank.
Wir haben gesprochen heute im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen mit Andreas Speit. Wollen am Schluss nochmal auf das Buch verweisen. Jean-Philipp Beck und Andreas Speit als Herausgeber. Rechte Ego-Shooter, von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat im Christoph-Links-Verlag. Unbedingt lesen. Und wir verabschieden uns heute mit dem Nachmittagsmagazin, hören uns am Mittwoch wieder.